Ich predige heute über Matthäus 16, Matthäus 16, Vers 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Da sagten sie: Etliche für Johannes, den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden nicht fester sein als sie. Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird in den Himmeln gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein. Es gibt eine beliebte Fernsehsendung, die heißt Wer bin ich? Und das Ziel des Veranstalters ist immer, einen neuen Mitarbeiter zu finden, der möglichst einen Beruf hat, den keiner kennt oder mit dem er bisher wenig Verbindung hatte. Die Leute, die das raten müssen, haben eigentlich ein einfaches Schema, in dem sie versuchen, das, was sie hier raten sollen, einzuengen. Sie können also fragen: Ist das ein Beruf, der mit Menschen zu tun hat oder mit Sachen? Und so kommen sie der Sache immer etwas näher. Sie gehen also nach dem sogenannten Analogieprinzip vor. Analogie heißt, dass ich etwas mit bekannten Dingen vergleiche. Und je nachdem können Sie dann bald oder weniger bald erraten, wer derjenige ist und was für einen Beruf er hat. Genau die gleiche Frage stellt Jesus seinen Jüngern und fragt: Was meinen die Leute, wer bin ich? Und er bekommt jetzt eine Einengung zu hören, was er sein könnte. Die einen sagen: Johannes, der Täufer seist du. Das ist schon sehr gut. Johannes, der Täufer, war gerade etliche Wochen oder vielleicht auch schon Monate tot. Herodes hatte ihn umgebracht, weil er ihm seinen Ehebruch mit der Schwester seines Bruders vorhielt. Und es wäre ja möglich, dass Jesus dieser Johannes der Täufer wäre, der wieder auferstanden ist und von daher seine Vollmacht hat, Wunder zu tun und so gewaltig zu predigen. Es war also schon eine gute Einengung. Johannes der Täufer ist jemand, der mit Vollmacht predigt. Die anderen sagen: Nein, Elia bist du. Elia war ein Prophet, der zur Zeit des gottlosen Königs Ahab und seiner hübschen, aber ebenso gottlosen Frau Isabel lebte. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre vor Jesus, sagen wir ungefähr 800 vorher. Und dieser Elia war ein Prophet, der Wunder tun konnte. Er hat mal auf dem Berg Karmel einen Gebetswettbewerb gemacht gegen 850 Priester und Propheten dieses Sechsgottes Baal und hat diesen Wettbewerb gewonnen. Es war ein gewaltiger Mann, dieser Elia. In dem vorletzten Vers des Alten Testamentes, ehe dann das Neue anfängt, in Maleachi, heißt es, dass ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, der Elia wieder käme. Im Klartext: Ehe der Messias kommt, käme vorher nochmal der Elia vorbei. Und deshalb haben die alle auf den Elia gewartet und haben gesagt: Dieser Jesus ist so fantastisch in dem, was er tut, das könnte doch dieser Elia sein. Und wir wissen, als Jesus am Kreuz hing später und rief: Eli, Eli, lama asaftani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da sagten sie: Halt, eben ruft er den Elia. Das heißt, sie waren voll der Erwartung dieses Elias, damit dann der Messias sich entfaltet. Es war eigentlich schon eine sehr gute Deutung für Jesus, dass er Elia sein könnte. Dieser fantastische Prophet, der wiederkäme, ehe der eigentliche Messias kommt. Andere sagten: Nein, auch der Elia nicht, sondern der Jeremia. Jeremia war ein Prophet, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebte, als sein Volk in die Gefangenschaft nach Babylon verschleppt wurde. Und es war ein Prophet, der ziemlich viel leiden musste, der wurde verfolgt. Das würde auf Jesus ganz gut passen, der wurde ja auch immer wieder verfolgt von irgendwelchen fanatisch frommen Juden. die ihn nicht verstanden haben. Außerdem steht in den zweiten Makkabäer-Büchern noch einiges über den Jeremia, was in unserer Bibel normalerweise nicht steht. Es steht zum Beispiel, dass er auf der Flucht nach Babylon, als die alle flohen, die Stiftshütte und die Bundeslade und den Räucheraltar versteckt hätte in einer Höhle in dem Berg Nebo. Es war der Berg, auf dem der Mose stand, jenseits des Jordans, um das Land Israel zu besehen, als es ihnen noch nicht gehörte. Und er hätte das alles versteckt, gerade auch die Bundeslade, und es würde alles erst wieder gefunden werden, wenn der Tag des Herrn kommt. Das heißt, wenn dieser Messias kommt, dann würde man auch die Bundeslade wieder finden. Bundeslade war dieser goldene Kasten, in dem die 10 Gebote waren. Man wusste, wo die Bundeslade ist, ist Gott. Und wenn sie jetzt schon Jahrhunderte versteckt waren, keiner wusste, wo sie ist, dann war das ja auch kein gutes Zeichen für das Volk Israel. Sie sagten also, das ist der Jeremia, das ist derjenige, der weiß, wo die Bundeslade steckt. Und wenn der wieder da wäre, dann würde die ja vielleicht auch wieder auftauchen. Denn im Tempel zur Zeit Jesu gab es sie nicht. Außerdem soll dieser Jeremia in einer Art Vision diesem Judas Makkabäus in diesen Befreiungskämpfen gegen die Syrer erschienen sein und hätte ihm ein goldenes Schwert des Sieges überreicht, steht auch in 2. Makkabäer. Das heißt, dieser Jeremia wäre auch ein Mann, der ein siegreiches Schwert hat. Und sowas braucht man ja jetzt gegen die Römer. Es war also gar nicht schlecht zu erwarten, das wäre Jeremia. Also ein Mann, der wüsste, wo die Bundeslade steckt. Einer, der ein siegreiches, goldenes Schwert verleihen kann. Und alles kurz bevor der Messias käme. Es war eine sehr gute Deutung. Die anderen Leute meinten, er wäre ein Prophet, also irgendeiner von den vielen, die es gab, obwohl es schandbar war, 400 Jahre vor Christus schwieg Gott. Das heißt, die Zeit zwischen Maleachi, dem letzten Prophet, der erwähnt wurde in der Bibel, und Jesus gab es keine Propheten mehr. Gott schwieg 400 Jahre, mehr oder minder. Und es war blamabel für die Leute, weil sie feststellten, irgendwas stimmt da nicht. Also freuen wir uns, dass hier wieder ein Prophet aufgetaucht ist. Einer, der die Stimme Gottes leibhaftig verkörpert. Alle 4 Deutungen waren sehr gut, sie waren dicht dran und trotzdem haben sie das Eigentliche nicht erfasst. Es waren nur Analogiedeutungen, das heißt Deutungen anhand dessen, was man schon kannte oder gelesen hatte, sagte man, na, so ähnlich ist er. Aber alle Analogien versagen bei Jesus. Das Einordnungssystem bleibt immer nur bei dem Bekannten stehen, während Jesus etwas ganz Neues bringt. Deshalb fragt er seine Jünger und fragt, was meint ihr denn, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, es ist keine Analogie mehr, diesen Christus gab es noch nie und diesen Sohn Gottes auf Erden gab es noch nie. Es war etwas ganz Neues. Und Jesus ist begeistert und sagt, selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn das hat dir mein Vater offenbart. Das hast du dir nicht ausgedacht. Du bist nicht der beste Rater in diesem Ratespiel, wer bin ich, sondern Gott hat dir das selbst mitgeteilt, wer ich bin. Er hat es dir offenbart. Das finde ich gut. Wenn jemand Jesus verstehen möchte, wird er immer merken, dass alle Vergleiche mit irgendwelchen anderen Persönlichkeiten hinken, weil Jesus einmalig ist, er ist letztlich unvergleichbar mit all denen, die vor ihm waren. Jesus sagt dann dem Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das haben einige Leute missverstanden, die scheint griechisch nicht ganz auf, ich wollte gerade sagen Draht sind, aber das ist vielleicht nicht richtig, die griechischen Vokabeln nicht richtig auseinandergehalten haben. Und die meinten, Petrus wäre der Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Das habe ich selbst in vielen Kommentaren mehr oder minder verschlüsselt gelesen. Aber hier sind 2 griechische Vokabeln, die wir ausnahmsweise mal besprechen müssen. Der Name Petrus heißt auf Griechisch Petros und heißt auf Deutsch der Stein. Ja, so wie ein Stein hier in der Mauer sind viele Steine vermauert. Während Felsen heißt nicht Petros, sondern heißt Petra. Und wenn Jesus sagt, du bist Petros und auf diesen Petran will ich meine Gemeinde bauen, dann heißt es auf Deutsch eigentlich, du bist der Stein, denn Petros heißt Stein, Und auf diesen Petran, auf diesen Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Und der Felsen ist in der Bibel immer ein Bild für Gott, immer und ausschließlich ein Bild für Gott und für Jesus. Vorhin hatte ich den Psalm 18 vorgelesen, vielleicht haben Sie das mitbekommen, vielleicht auch nicht, wo es hieß, dass Gott mein Fels ist. Der Felsen ist eigentlich Jesus, dieser Petra, und Petrus ist der erste Baustein, der auf diesem Felsen aufgebaut wird, um jetzt seine Gemeinde zu bauen. Ich wiederhole das nochmal. Der Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde baut, ist er selbst. Wir denken an 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Und der erste wichtige Baustein auf diesem Felsen ist Petrus. Du bist sozusagen der grundlegende Baustein und die anderen Aposteln werden dann um dich herum gebaut und dann geht es weiter. Das ist wichtig zu sehen, dass der Petrus nicht der Felsen ist, sondern Jesus ist der Felsen. Sicher wichtig auch im Blick auf das Verständnis der katholischen Kirche, die das vielleicht etwas anders sieht. Der Felsen ist aber immer und alleine Jesus, nie irgendein Mensch. Stellen Sie sich vor, Sie würden von Gott zu einem Felsen gemacht. Und dann würden Sie feststellen, oh, ich war heute unfreundlich zu meiner Ehefrau, ich habe dir was versprochen und nicht gehalten. Und dann soll ich ein Felsen sein, der absolut fest ist. Da würden sie erschrecken. Und der Petrus hat durchaus auch später noch Schwächen gezeigt. Er hat teilweise geheuchelt einmal, als er mit den Heiden aß. Und dann kam so einer von diesen Jakobusleuten dazu, so ein frommer Jude, der Christ geworden war. Und dann aß er plötzlich nicht mehr mit den Heiden, sondern hat so getan, als ob er mit denen auch nicht essen würde, was die frommen Juden ja nicht tun. Sein Verhalten war also nicht immer das eines Felsens, sondern auch später hat dieser Stein ab und zu noch gewackelt. Aber er wurde trotzdem eingebaut, grundlegend, als der erste wichtige Baustein auf diesem Felsen Jesus. Und dann sagt Jesus, die Pforten des Totenreiches werden nicht fester sein als diese Gemeinde. Bei Luther steht die Pforten der Hölle. Das ist schade, denn in der Bibel gibt es zwei Begriffe, einmal ein Begriff für Totenreich und ein Begriff für Hölle. Und Hölle ist dieser Verdammungsort am Ende der Zeit, wenn die Zeit aufhört, während das Totenreich es heute schon gibt und heute schon mit Verstorbenen bevölkert ist. An der Stelle steht also nicht Hölle im Griechischen, sondern Totenreich. Die Pforten des Totenreiches, griechisch heißt es Hades, werden nicht fester sein als die Gemeinde. Das kann man verschieden deuten. Pforte ist ja eigentlich die Tür, das Tor. Und im Tor einer Stadt saßen früher immer die Leute, die was zu sagen hatten. Da konnte man Bürgermeister treffen, Stadträte. Die waren alle im Tor einer Stadt zu treffen. Wenn es also heißt, die Pforten des Totenreiches, könnte man auch sagen, die Tore des Totenreiches sind nicht stärker als ihr. Es heißt, die, die mächtig sind an dem Eingang in dieses Totenreich, das heißt eigentlich der Teufel, ist nicht stärker als ihr. Das ist die eine Deutung, das heißt, die Gemeinde wird von dem Bösen oder den Bösen nicht überwunden werden, auch in Verfolgung nicht, letztlich auch in Verführung nicht, weil Jesus bei ihnen ist. Die zweite Deutung wäre die, dass das Totenreich die Gläubigen nicht festhalten kann und insofern auch nicht stärker ist, denn Jesus ist als Erster aus dem Totenreich heraus auferstanden. Und jeder weitere Gläubige wird auch aus dem Totenreich heraus auferstehen. Das heißt, das Totenreich kann sie nicht festhalten. Insofern ist die Gemeinde stärker als das Totenreich. Einmal, weil sie nicht festgehalten wird dort, sondern aufersteht. Und zum anderen, weil auch die Mächte sozusagen in dem Tor des Totenreiches, die bösen Mächte, nicht stärker sind als die Gemeinde. Denn Jesus Christus ist als Sieger bei ihr. Ja, wo hat Jesus das Ganze gefragt? Das war auch interessant, in Caesarea Philippi. Das ist eine Stadt in der Nähe der Küste des Mittelmeeres. Und Caesar war ja eigentlich der römische Kaiser. Und die Stadt hatte bewusst diesen Namen Caesarea Philippi, weil dort ein riesiger Marmortempel zu Ehren der Gottheit des römischen Kaisers von Herodes gebaut wurde. Und sein Sohn gab dieser Stadt dann später den Namen Caesarea, also die Stadt für Caesar als Gott. Und Philippi, so hieß ein Herodes-Sohn, Der hat dann seinen eigenen Namen dann noch so ein bisschen hinten dran gehängt, damit er auch noch beachtet wurde. Daher Caesarea Philippi. Rings um diese Stadt gab es 14 Baal-Tempel. Tempel für diesen syrischen Sexgott Baal. Erinnert mich immer heute an die Illustrierten, die wir alle haben und diese freizügige Sexualität, die überall ausgelebt wird. Das heißt, wir verehren den Baal nicht, aber wir haben genau denselben Tatbestand heute, wie er damals auch war. Außerdem gab es in dieser Stadt Caesarea die Geburtsgrotte des Hirtengottes Pan, wo dieser Hirtengott Pan geboren worden sein soll. Schon interessant, dass Götter geboren werden in diesem Falle. Es war also eine Stadt der Vielgötterei und genau an diesem Punkt, eigentlich fast im Ausland könnte man sagen, hat Jesus gefragt, wer bin ich? Angesichts all dieser vielen Götter, die hier vertreten sind. Und der Petrus sagte dann, ja, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und Petrus bekommt dann eine weitere gute Zusage. Jesus sagt ihm, ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird in den Himmeln gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein. Wenn wir an Kirchtürme denken, gibt es meistens drei Darstellungen auf Kirchtürmen. Entweder ein Hahn oder einen Mann mit Schlüsseln in der Hand oder ein Kreuz. Das sind so die drei Symbole auf Kirchtürmen. Es wäre jetzt interessant rauszukriegen, ob Sie wissen, was auf unserem Kirchturm ist. Können Sie ja nachher mal schauen. Manchmal wird gerade auf katholischen Kirchtürmen ein Mann mit einem Schlüssel in der Hand dargestellt. Das ist der Petrus, der die Vollmacht der Schlüssel hat. Oder ein Hahn, dieser Hahn erinnert an die Verleugnung des Petrus und mahnt uns, Jesus nicht auch zu verleugnen, wie Petrus das getan hat. Ja, das Amt der Schlüssel hat Petrus wahrgenommen und hat den Juden des Himmelreich aufgeschlossen mit seiner Pfingstpredigt. Da kamen nämlich 3000 Leute zum Glauben und wurden Christen. Und später hat er auch dem ersten Heiden des Himmelreich aufgeschlossen. Es war ein römischer Soldat, ein Offizier, der hieß Cornelius. Zu dem ging er hin und hat ihm erklärt, wie man Christ wird. Damit das Ganze nicht so ganz nur im theoretischen Raum bleibt, habe ich ein paar Jugendliche gebeten, hier mit einem kleinen Zwischenspiel mir zu helfen und ihnen etwas vorzuführen. Und zwar kommt da ein armer Kerl hier nach vorne, der ist gefesselt mit einer Kette und die ist abgeschlossen. Das ist eigentlich das Bild eines Sünders von Geburt an. Oh, die können alle sitzen bleiben im Moment. So das Bild eines Sünders von Geburt an. Der ist gefesselt durch die Sünde an ein Leben ohne Christus, an ein Leben mit der Macht der Sünde und des Bösen im Herzen. Und er wartet natürlich drauf, falls er das merkt, dass ihn irgendjemand befreit mit dem richtigen Schlüssel. Darf ich mal fragen, wer da alles Schlüssel besitzt, um ihm vielleicht helfen zu können? Aha. Ja gut, dann würde ich doch mal die drei Damen erstmal bitten, hier vorzukommen mit ihren Schlüsseln. Und ich bitte Sie, erst kurz vorzulesen, was auf diesem Schlüssel draufsteht und dann zu probieren, ob er ihm hilft, der Schlüssel, dass er damit befreit würde von der Kette und Bindung seiner Sünde. Aha, das klingt sehr gut, würde für jeden von uns passen. Aber schließt leider nicht.
Ich helfe oft meiner Mutter.
Ja, würde mehr für jüngere Leute gelten wahrscheinlich. Ist auch sehr gut, aber hilft nicht.
Ich tue wenig Böses.
Das ist ausgezeichnet, so Leute brauchen wir. Aber hat auch nicht geklappt, ja. Es war scheinbar nichts, du musst noch ein bisschen warten. Wir haben aber noch mehr Schlüsselleute. Können wir die gerade mal vorkommen? Die anderen? Ja, wenn jeder seinen Schlüssel einfach ausprobiert und uns vorher verrät, was draufsteht.
Ich glaube an Gott.
Ich glaube an Gott, das klingt sehr gut. Das ist ausgezeichnet.
Der Pfarrer ist immer freundlich zu mir.
Hoffentlich.
Ich nehme Christus in mein Herz auf.
Aha, das ist der erste Schlüssel, der passt. Auch der einzige. Ich nehme Christus in mein Herz auf. Vielen Dank. Und dieser Schlüssel befreit uns von der Bindung an Sünde, von der Bindung an ein Leben ohne Christus. Das finde ich gut. Der Petrus hat als erster diesen Schlüssel angewandt und hat dadurch Menschen geholfen, dass sie von der Bindung an Sünde freikamen. Er hat ja nicht nur die Vollmacht der Schlüssel, sondern auch zu binden und zu lösen. In diesem Fall zu lösen durch seine Verkündigung, hat er Menschen gelöst von dieser Bindung an eine gottferne Macht. Sie wurden Christen, indem sie Christus in ihr Leben aufnahmen. Ich finde es gut, wenn Menschen unter uns auch diesen Schlüssel der Liebe Gottes kennenlernen. Aber in der Bibel steht noch mehr. Da steht nicht nur, dass jemand die Vollmacht der Schlüssel hat, da steht auch etwas über Pharisäer und Schriftgelehrte. Da heißt es, sie haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Sie kommen selbst nicht in das Himmelreich hinein und verweigern den Zutritt denen, die gerne hinein möchten. Das heißt, es gibt auch Leute, die den Schlüssel wegnehmen, indem sie selber nicht hineinkommen und anderen auch den Zugang verwehren. Wir haben heute keine Schriftgelehrten mehr unter uns, aber wir haben viele Menschen, die verkündigen und Menschen haarscharf am Reich Gottes vorbeiführen. Das ist dieses fröhliche Ersatzevangelium des Umweltschutzes, was heute in vielen Kirchen gepredigt wird. Dass die Friedensfrage, die in den Mittelpunkt tritt, statt Jesus. Dass die Auseinandersetzung mit Problemen der dritten Welt, alles fantastische Themen, aber niemals Ersatz für Jesus. Und da werden Leute aufgerufen, sich zu engagieren für dies oder jenes und werden damit haarscharf am Reich Gottes vorbeigeführt. Denn ich komme nie durch mein Engagement in das Reich Gottes hinein, so immer nur durch Jesus. Und wenn ich den nicht in den Mittelpunkt stelle, dann werde ich aus diesem Reich Gottes draußen bleiben. Sie können da immer das Wort zum Sonntag testen. Vielleicht hören Sie das ab und zu. Wo dort wirklich Christus im Mittelpunkt steht, wo hier mit dem Schlüssel gearbeitet wird, um Menschen das Evangelium aufzuschließen, das Reich Gottes aufzuschließen, oder wo nur so eine Ermahnung kommt, seid freundlich zueinander, nehmt euch an, habt Zeit füreinander, vergebt euch. Das sind alles wichtige Themen, aber nie das Entscheidende. Und so gibt es auch unter uns leider, auch im Rahmen der Kirche, viele, leider sehr viele, die den Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen, indem sie Ersatzschlüssel anbieten, die alle gut sind, aber niemals diese Bindung lösen und keinem den Zutritt in das Himmelreich aufschließen. Der Petrus hatte den richtigen Schlüssel, hat ihn eingesetzt und hat es gerne getan. Er hat Menschen geholfen, zum ersten Mal in der ganzen Weltgeschichte Christen zu werden. Er bekam die Vollmacht zu binden und zu lösen. Ein klein bisschen davon haben wir hier gesehen, nämlich etwas von der Rolle des Lösens, dass er Menschen losmacht durch seine Verkündigung. Das ist aber eigentlich eine Vollmacht, die ein Richter hat. Ein Richter hat die Vollmacht zu binden und zu lösen. Das heißt, die einen sozusagen gebunden ins Gefängnis zu schicken und andere von einer vermeintlichen Schuld zu lösen oder herauszuholen, freizumachen. Das kann man verschieden verstehen. Einmal, wie wir es eben hatten, in der Form der Verkündigung, dass jemand frei wird von seiner Sünde durch Jesus im Herzen. Das ist eine Lösung, eine wunderbare Lösung. Es kann aber auch weitergehen in den Bereich der Seelsorge hinein, dass jemand, der gebunden ist an irgendeine Sucht, an irgendeine Krankheit, an irgendeine Perversion, in der Seelsorge frei wird davon. Jesus hat einmal eine Frau geheilt, die 18 Jahre krank war. Das heißt, sie war verkrümmt, sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Und da sagte er in Lukas 13, Vers 16, dass sie 18 Jahre gebunden war von Satan. Und diese Frau hat er geheilt, er hat sie gelöst von dieser Bindung. Und dann konnte sie wieder aufrecht gehen und war wieder fröhlich und gesegnet und gesund. Oder an einer anderen Stelle sagt er, wenn man nicht vorher einen Starken bindet, dann kann man ihm nicht den Hausrat wegtragen, das heißt die Wohnung ausräumen. Damit meinte er, dass der Teufel gebunden werden muss, ehe man Menschen befreien kann von ihm. Und diese Vollmacht hat Jesus dem Petrus und seinen Jüngern auch gegeben, in der Seelsorge von Bindungen zu lösen und den Feind zu binden. Das heißt, beides zu tun. Ich weiß von einer jungen Dame, die ich kenne, nicht hier aus Obertshausen, die zum Beispiel eine Magersucht hatte, die also gebunden war an ein ständiges Abnehmen und nicht mehr essen können oder wollen. Und die in der Seelsorge, das heißt ohne medizinische Therapie, nur in der Seelsorge davon gelöst wurde, losgesprochen wurde, sodass sie wieder ganz normal essen konnte. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, wie eine Bindung gelöst werden kann. Oder andere Leute können von Selbstmordgedanken freikommen durch Jesus und ähnliche Dinge. Ich habe das nur angetippt, man müsste darüber lange reden, weil das sonst viel zu oberflächlich ist. Ich habe nur diesen Bereich erwähnt. Binden und lösen heißt also einmal Menschen das Evangelium mitteilen, dass sie selbst frei werden, heißt aber auch in der Seelsorge von Bindungen an den Feind Gottes befreien zu können und ihn selbst zu binden im Namen Jesu. Wenn man heute fragen würde, wer ist Jesus, dann gäbe es viele Antworten. Er sei ein Religionsstifter, ein Menschenfreund, Sozialrevolutionär, Gründer einer Kommune, ein Aussteiger, der erste Hippie, was auch immer. Und viele würden sagen, er ist der Sohn Gottes. Viele. Viele. Die Umfrage hat man schon mal gemacht. Da haben also 36-46% gesagt, er sei der Sohn Gottes. Wenn man allerdings hinterher fragte, so wer mit ihm lebt, waren es noch 5%. An der Stelle merken wir etwas Schlimmes. Der Petrus wusste, du bist Christus, der Sohn Gottes, weil Gott ihm das offenbart hat. Und heute wissen es die Menschen, weil sie es gelernt haben. Das heißt, sie haben es gehört und wissen es und übernehmen es. Aber es wurde ihnen nicht geoffenbart von Gott. Und deshalb können sie sagen, oh, Christus ist der Sohn Gottes. Und wenn man dann fragt, wie sieht denn dein Leben mit Christus aus? Weiß ich auch nicht. Das heißt, sie leben gar nicht mit ihm. Ich denke, dass jeder unter uns Christus als Sohn Gottes nur dann kennenlernt, wenn er persönlich mit ihm redet im Gebet und sein Leben ihm dadurch öffnet. Dass er dann persönlich sagen kann, das stimmt, ich habe das nicht nur gelernt von meiner Mutter oder meinem Pfarrer, sondern er ist der Sohn Gottes und ich erfahre das täglich in einer Lebensgemeinschaft mit ihm, die mich erfreut. Wenn ich das zusammenfasse und mit einer kleinen persönlichen Notiz schließe, war die Umfrage, wer bin ich? Jeder versucht, Jesus einzuordnen anhand dessen, was er schon kennt. Die Einordnung war nicht schlecht, aber alle viel zu kurz. Der Petrus wusste, du bist der Sohn Gottes und das hatte Gott ihm offenbart. Das konnte er nicht irgendwo sich überlegt haben, das kam ganz von oben. Er bekam die Zusage, dass die Gemeinde aufgebaut würde auf diesem Felsen Jesus und er sei der erste wichtige Baustein, aber niemals der Felsen selbst. Und er hätte die Vollmacht, der Schlüssel aufzuschließen, das hat er getan, und zu binden und zu lösen, darüber sprachen wir. Ich möchte damit schließen, dass ich jeden Christen unter uns darauf hinweise, dass er diese Schlüssel auch in der Hand hat. Das heißt, jeder von uns, der Jesus Christus kennt, kann einem anderen Menschen das Himmelreich aufschließen, indem er ihn auf Jesus Christus hinweist im Gespräch, in der Monate oder jahrelang Fürbitte für ihn, bis der andere schließlich sagt, ich nehme Christus in mein Leben auf im Gebet und dann selbst Jesus als die offene Tür zu Gott entdeckt, sodass er gesegnet ist und sich dann freut, ich werde für immer mit Gott verbunden bleiben. Es war also diese Vollmacht der Schlüssel und jeder von uns möchte bedenken, dass er diesen Schlüssel in seiner eigenen Hand hat, nicht für sich persönlich, hoffe ich, ist er schon angewandt, sondern für jeden anderen, für den wir oft Monate, manchmal jahrelang beten, manchmal auch kürzer und ihm helfen, dass er Christus kennenlernt und ihn als die offene Tür zu Gott entdeckt. Herr Jesus Christus, wir loben dich als diese Tür zu Gott. Wir loben dich über diese Vollmacht der Schlüssel, die du Petrus gabst, dass aber auch wir Menschen helfen dürfen, Christen zu werden und so ewiges Leben zu haben. Wir loben dich auch über diese Vollmacht zu binden und zu lösen, die du gibst, und freuen uns, dass du der Löser und Erlöser bist. Amen.